Herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Liebe Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus, schön, dass ihr zurück seid zu meinem Teil 2 der Miniserie über Spastik bei MS. Falls ihr also jetzt erst eingestiegen sein solltet, das hier ist eine Fortsetzung. In der letzten Episode haben wir nämlich darüber gesprochen, was eine Spastik ist und wie sie entsteht. Ich empfehle also, dorthin nochmal zurückzuspringen. Falls ihr aber die letzte Folge schon gehört habt, ich hoffe, ihr konntet daraus etwas mitnehmen und seid jetzt umso gespannter darauf, wie es mit den Therapiemöglichkeiten aussieht. Denn das habe ich uns für heute mitgebracht, einmal über die typische Therapie der Spastik zu schauen. Was gibt es zum Beispiel für Medikamente? Wie wirken sie und wie wendet man sie an? Gleichzeitig sind aber nicht-medikamentöse Maßnahmen wie immer mindestens genauso wichtig. Daher möchte ich euch dabei helfen, vielleicht noch Maßnahmen zu identifizieren, die ihr oder eure Behandler bisher noch nicht so auf dem Schirm hatten. Ich hoffe, dass ich meinen Ansprüchen gerecht werde, aber seht am besten selber. Viel Spaß also mit meiner heutigen Folge über die Therapie der Spastik. Allen voran kann ich an dieser Stelle gleich sagen, es gibt für so eine Art Problem keine Lösung, die so ganz simpel ist, à la nehmt diese Pille und dann ist das Ganze weg. Mit der Therapie der Spastik ist, natürlich je nach Ausmaß, etwas oder meist sogar viel therapeutische Arbeit verbunden. Daher lohnt es sich, durchaus mal auf der Metaebene zu schauen, wie man denn überhaupt das Problem angehen kann. Meiner Ansicht nach, und ich denke, damit bin ich nicht ganz allein, sollte man das Ganze eben holistisch angehen. Das heißt, man versucht ganz individuell zu verstehen, wann die Spastik euch auf welche Weise einschränkt, welche Aspekte daran am schlimmsten sind und welche vielleicht sogar im Gegenteil hilfreich oder wichtig sind. Erinnert euch daran, in der letzten Folge habe ich erwähnt, dass die Spastik wahrscheinlich sich evolutionär als eine Art Hilfsmechanismus herausgebildet hat. Und zwar als ein Mechanismus, der uns Zweibeinern die Stand- und Gangstabilität erhält, trotz einer Verletzung oder Schädigung, die eigentlich zur Lähmung eines Beines geführt hat. Dann dient die Spastik also als eine Art körpereigene bzw. eingebaute Krücke, die das kaputte Bein nicht wegsacken lässt, sondern fest auf den Boden stützt. Deswegen also allen voran die Frage, muss ich meine Spastik überhaupt behandeln? Die Antwort lautet darauf, ja, solange sie mehr beeinträchtigt als nutzt. Mit Beeinträchtigung meine ich dreierlei verschiedene Dinge. Erstens die Verschlechterung von motorischen Funktionen, wie zum Beispiel dem Gehen. Zweitens das Wohlbefinden, also zum Beispiel schlechte Nächte wegen Schmerzen. Oder drittens andere Einschränkungen wie Probleme beim Autofahren oder, falls ihr schwerer betroffen seid, schwierige Transfers aus und in den Rollstuhl. Das heißt, wenn eine gewisse Spastik bei der Untersuchung deutlich wird, aber die Alltagsrelevanz gering oder nicht existent ist, dann gibt es meiner Ansicht nach auch erstmal keinen Grund für eine aggressive Behandlung. Wenn man nun behandeln will, muss man eben näher eingrenzen, wann, wie und warum die Spastik behandlungsbedürftig ist. Ich habe beim letzten Mal auch einige spezifische Fragen schon aufgelistet, die ich vielleicht nochmal an dieser Stelle wiederholen möchte. Erstens, tritt die Spastik nur in bestimmten Situationen auf, beispielsweise morgens, nachts, beim Aufstehen, beim Liegen oder nach körperlicher Belastung? Zweitens, verändert sich der Schweregrad der Spastik im Verlaufe des Tages? Drittens, in welchen sonstigen Situationen nimmt die Spastik zu oder ab? Viertens, gibt es Triggerfaktoren, die die Spastik verstärken können oder auslösen können? Wie Stress, Kälte, Wärme, Fieber, Schmerzen, Entzündungen, Menstruation oder rasche Bewegungsänderungen? Fünftens, wie entwickelt sich die Intensität der Muskelspannung im Zeitverlauf? Steigern sich die Muskelkrämpfe eher langsam oder treten sie ganz plötzlich auf, möglicherweise mit starken Schmerzen verbunden? Sechstens gehen andere Symptome wie Sensibilitätsstörungen, Muskelschwäche oder Lähmungen mit der Spastik einher. Und zuletzt und siebtens besteht eine Beeinträchtigung der Blasenfunktion wie vermehrter Harndrang oder erschwertes Wasserlassen, eingeschränkte Blasenentleerung. Wenn man auf die meisten dieser Fragen also eine einigermaßen konkrete Antwort hat, dann ist es einfacher, zusammen mit euren Therapeuten bzw. Behandlern einen Behandlungsplan herauszuarbeiten. Im Idealfall beginnt so eine Behandlung, indem man gemeinsam ein Therapieziel definiert. Wie schon vorhin gesagt, kann das Ziel nicht einfach lauten, ich möchte, dass die Spastik weg ist, Punkt. Gar nicht unbedingt, weil das Ziel unerreichbar wäre, denn wenn man manche der verfügbaren Medikamente wirklich hoch dosieren würde, dann wären danach die Muskeln tatsächlich richtig weich. Dieses Ziel ist deswegen so sinnlos, weil mit zum Beispiel diesen weichen Beinen gar niemand geholfen wird. Ganz im Gegenteil, könntet ihr in solchen Situationen dann zum Beispiel gar nicht mehr laufen. Daher wäre ein sinnvolleres Ziel zum Beispiel, ich möchte meine Gehstrecke verbessern oder ich möchte die Anzahl an schlechten Nächten reduzieren oder auch ich möchte diese oder jene Tätigkeit wieder machen können. All dies sind Ziele, die recht konkret, aber auch gleichzeitig messbar sind. Und messbar wollen wir die Ziele haben, weil man nur so den Therapieerfolg auch wirklich kontrollieren kann. Daher gilt also, wenn ihr an Spastik und mit Spastik assoziierten Problemen leiden solltet, dann gewöhnt euch daran, auch die Symptome genau zu beobachten und zu protokollieren. Unter Experten herrscht auch eine gewisse Einigkeit darüber, dass man wirklich das Ausmaß der Spastik mittels einer Skala festhält. Ich habe ja die traditionelle Skala von Ashworth bei der letzten Folge angesprochen. Diese erfreut sich aber zunehmend weniger Beliebtheit. Am einfachsten ist es, wenn ihr eure Spastik auf der Skala von 0 bis 10 bewertet, wobei 0 die niedrigste und 10 die höchste Ausprägung der Spastik ist. Tragt diese Bewertungen in euer Tagebuch ein oder zeichnet sie auf einer Kurve auf. Allen voran hilft euch ein Spastik-Tagebuch aber dabei, auch eure Trigger zu verstehen. Erinnert euch dazu an die Frage, die ich gerade gestellt habe, gibt es irgendwelche Faktoren wie Kälte, Wärme, Stress und so weiter, die Spastik auslösen oder verstärken können. Dafür müsst ihr eine Vorstellung davon haben, wann die Spastik auftritt, wo und wie stark und was ihr davor gemacht habt. Typische sonstige Triggerfaktoren sind zum Beispiel einengende Kleidung, Schmerzen, Änderung der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, Verstopfung, Müdigkeit, Infektionen, zum Beispiel der Harnblase und. Und wenn ihr euch über einen Triggerfaktor bewusst geworden seid, dann ist natürlich der nächste Schritt zu schauen, inwiefern man den Trigger vermeiden oder reduzieren kann. Nun also zur Therapie. Ganz grundsätzlich kann man sagen, die Behandlung erfolgt in der Regel auf jeden Fall mittels Physiotherapie, manchmal auch Ergotherapie. Medikamente werden hinzugefügt, wenn diese Strategien nicht ausreichend helfen und man sich erhofft, ein Funktionsdefizit zu verbessern. Kurz zur Physiotherapie. Das Dehnen zur Verlängerung des Muskels ist ein wichtiger Bestandteil der Therapie. Dehnen ist relativ einfach durchzuführen und gibt einigen Patienten in Verbindung mit Medikamenten eine auch langanhaltende Wirkung. So werden häufig auch modifizierte Yoga-Positionen eingesetzt, da sie kontrolliertes Atmen und Meditation beinhalten und somit die Muskeln potenziell entspannen können. Grundsätzlich ist es natürlich am besten, hierbei von einem Spastik- oder MS-erfahrenen Therapeuten angeleitet zu werden und dann die Übungen regelmäßig auch zu Hause weiterzumachen. Das Dehnen dient in erster Linie dazu, eine dauerhafte Verkürzung von Muskel und Sehnen zu vermeiden, die wir Kontraktur nennen. Daneben wenden einige Physiotherapeuten zur Reduktion des Muskeltonus andere Methoden an, wie zum Beispiel Kältemethoden oder Elektrostimulation oder raten zur Lagerung des Armes oder Beines auf eine bestimmte Art und Weise, die den Muskel weniger aktiviert. Neben den eben beschriebenen Verfahren, welche den Muskeltonus reduzieren sollen und den betroffenen Muskel aufdehnen, widmet sich die Physiotherapie auch dem Training des gut funktionierenden Teils des Bewegungsapparates, also die nicht von der Spastik betroffene Muskulatur, damit Funktionen, die durch die Spastik erschwert werden, durch andere Systeme ausgeglichen werden können. Wenn ihr nun an das gesetzte Behandlungsziel mit diesen physikalischen Mitteln nicht hinkommt, solltet ihr mit euren Behandlern Medikamente besprechen. Hier gibt es traditionell unterschiedliche Präparate und auch spannende neuere Entwicklungen. Fangen wir mit Baclofen an. Baclofen, Handelsname auch Lioresal, ist ein schon seit einem halben Jahrhundert bekanntes Präparat, das die Muskelanspannung reduzieren kann. Ursprünglich wurde es eigentlich entwickelt zur Behandlung der Epilepsie. Dann hat man gemerkt, dass es bei Epileptikern eher die Wahrscheinlichkeit für Anfälle erhöht, aber dafür Muskeln bei Spastik weicher machen kann. Das funktioniert nicht über die Muskeln an sich, sondern über das zentrale Nervensystem. Hört noch einmal zurück in meine letzte Folge, wo ich beschrieben habe, was das Problem hinter der Spastik ist. Es handelt sich ja um eine übermäßige Stimulation der Muskeln aus dem zentralen Nervensystem heraus. Genauer gesagt dem Rückenmark. Hier fehlt nämlich eine aus dem Gehirn kommende Bremse und jede kleine Aktivierung kann zum Dauerfeuer der Motoneuronen und damit der Muskeln führen. Eine Hemmung dieser Aktivität auf der Ebene des Rückenmarks klingt also durchaus sehr sinnvoll. Man kann diese Hemmung auf zwei Arten und Weisen applizieren. Entweder als Tabletten oder durch die Abgabe direkt ins Nervenwasser, also intrathekal mittels einer Pumpe. Gerade letztere Methode kann sehr wirksam gegen die Spastik sein. Wie immer kommt allerdings so eine Wirkung zu einem Preis und der ist bei Baclofen schon relativ hoch. Sehr häufige Nebenwirkungen darunter sind nämlich Müdigkeit, Schwindel und ja, wer hätte es gedacht, auch die Wirkung selber, Muskelschwäche. Hier beißt sich nämlich die Katze leider etwas in den Schwanz. Man kann mit Baclofen, vor allem intrathekal gegeben, eine Spastik sehr gut durchbrechen, aber gleichzeitig werden dadurch die Beinmuskeln zum Beispiel sehr schwach, bei sehr hohen Dosen sogar komplett gelähmt, sodass zum Beispiel das Gehen stark erschwert bis unmöglich wird. Also ist es umso wichtiger, die Dosis gut einzustellen und einen guten Kompromiss zu finden aus dem Lösen der spastischen Verkrampfungen einerseits und Muskelschwäche sowie Müdigkeit andererseits. Warum gibt es denn überhaupt die zwei verschiedenen Arten, Baclofen zu applizieren? Grundsätzlich ist das Problem der Tabletten, dass von der Dosis, die man einnimmt, nur sehr wenig wirklich ankommt, wo es gebraucht wird, nämlich am Rückenmark. Und die dann trotzdem im gesamten Körper verteilten hohen Spiegel an Medikament führen dann dementsprechend zu allgemeinen Nebenwirkungen, wie eben der Müdigkeit zum Beispiel. Bei der Pumpenapplikation ins Nervenwasser wird es also direkt an den Ort des Geschehens gebracht. Damit kann man mit ca. 100-fach niedrigeren Dosen arbeiten. Aber natürlich ist so ein Verfahren ja auch maximal invasiv und aufwendig. Ein solcher Pumpenkatheter muss mittels einer kleinen Operation angebracht werden und kann Komplikationen verursachen. Daher ist das natürlich keine Standardtherapie. Die intrathekale Baclofentherapie, kurz übrigens ITB genannt, wird vor allem bei schweren und schwersten Spastiken eingesetzt, wo eine orale Therapie nicht zum Therapieerfolg geführt hat. Es kann aber dann auch wirklich gute Unterschiede machen. Also noch einmal im Überblick. Baclofen als Tablette ist ein Standardpräparat der Spastik, das man auf jeden Fall probieren kann. Zum Beispiel, wenn man mit Spastik assoziierte Schmerzen hat oder deswegen schlecht schlafen kann. Man muss dazu sagen, nur selten verbessert man damit bei der MS eine durch die Spastik eingeschränkte Gehstrecke oder andere Funktionen. Wenn diese und andere Tablettentherapien nicht geholfen haben und man an einer schweren Spastik leidet, kann dasselbe Präparat auch mittels Pumpe am Rückenmark appliziert werden. Hierfür ist eine eingehende Beratung, ein Testlauf im Krankenhaus und letztlich eine kleine Operation notwendig, sowie im Verlauf dann die regelmäßige Wartung und Einstellung der Pumpe. Ich kenne solche Anwendungen eigentlich nur bei Patientinnen und Patienten, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Ebenso wie beim oralen Baclofen verhält es sich auch mit einem anderen Präparat, genannt Tizanidin oder auch Sirdalut als Handelsname. Auch dieses Präparat wirkt zentral, um die Muskelspannung zu senken und hat sehr vergleichbare Nebenwirkungen wie Baclofen, also Müdigkeit, Schwindel und eben logisch die Muskelschwäche. Deswegen wird bei ausgeprägter Spastik selten durch Einnahme von Tizanidin ein Durchbruch bezüglich der Gehstrecke erreicht, sondern in Anführungszeichen einfach die betroffenen Muskeln etwas weicher gemacht. Und das kann ja je nach gesetztem Ziel durchaus auch hilfreich und erwünscht sein und gewisse Funktionen verbessern. Baclofen und Tizanidin sind also etablierte Präparate, die standardmäßig zum Einsatz kommen, beziehungsweise ihren festen Platz haben als medikamentöse Spastiktherapie. Dann kommen wir zu einer spannenden Präparatklasse, die lange Zeit und wahrscheinlich immer noch umstritten war und ist und aber eigentlich aus der Spastiktherapie kaum mehr wegzudenken ist. Es handelt sich um die sogenannten Cannabinoide, also natürliche oder synthetische Derivate der Cannabispflanze. Wegen der Legalisierung solcher Präparate, auch für den nicht-medizinalen Gebrauch, sind sie ja aktuell in aller Munde. Ich darf an dieser Stelle gleich mal an mein tolles Interview mit der ärztlichen Kollegin und MS-Betroffenen Viviane Kühlmer verweisen, in dem sie sehr spannende Dinge erzählt hat und wo wir intensiv auf diese Präparate eingegangen sind, besonders auch in Bezug auf die Spastik. Kurzum gesagt, Cannabinoide sind im Körper nicht fremd, wir haben alle ein endogenes Cannabinoidsystem mit eigenen Rezeptoren, die von diesen Präparaten bedient werden. Durch dieses System wird unter anderem auch die Muskelspannung zentral mitreguliert. Wie bei auch alle anderen bisher erwähnten Substanzen ist die Begleitsymptomatik eine zentrale Dämpfung, die sich in der Regel auch durch Müdigkeit und Trägheit äußern kann. Bei der MS gibt es für die Präparatklasse gleich mehrere klinische Studien, unter anderem auch eine Übersichtsanalyse, also eine sogenannte Meta-Analyse mit über 600 Personen. Diese Studien konnten grundsätzlich zeigen, dass MS-Betroffene durchaus von Cannabinoid-Präparaten profitieren können. Das typische und meist untersuchteste Präparat nennt sich Nabiximol, beziehungsweise im Handelsnamen Sativex, und es ist ein Mundspray. Also eine interessante Anwendungsart, die daher rührt, dass die aktiven Wirkstoffe wie THC über die Mundschleimhaut gut aufgenommen werden können. Aber nicht nur THC ist der Bestandteil, sondern Nabiximols sind eine Kombination aus THC und CBD, meist im Verhältnis 1:1. CBD wiederum, also Cannabidiol, ist der deutlich weniger psychoaktive Stoff, der, und das klingt jetzt flapsig, aber es ist ja wahr, an jeder Tankstelle verkauft wird und dem auch viele Wirkungen beigeschrieben werden, insbesondere auch beruhigende und schmerzstillende und Wirkung. Dadurch, dass es eben nicht so psychoaktiv ist wie das THC, fällt es nicht unter den Schutz eines Betäubungsmittels bzw. wird nicht als illegale Droge angesehen. Wie dem auch sei, eben diese ca. 1:1 Kombination ist seit etwa 15 Jahren im Alltagseinsatz bei MS-Patientinnen und Patienten, eben meist als das Sativex Mundspray. Es gibt übrigens zwei randomisiert doppelblinde Studien, also höchste Evidenzklasse, die zeigen, dass solche Präparate die Spastik bei ca. 40% der zuvor unbefriedigend behandelten Patientinnen und Patienten um mehr als 30% verbessern können. Also 40% der Patienten profitieren und dort um ca. 30%. Wie hat man diese Verbesserung denn genau gemessen? Hier kam eben die Selbsteinschätzung der Betroffenen auf der Skala von 0 bis 10 zum Einsatz, die ich vorhin erwähnt hatte. Also die gute Nachricht, deutliche und klar messbare Verbesserungen, allerdings nicht bei jedem. Daher spricht man von Respondern und Non-Respondern und man muss als Betroffene oder Betroffener eben darauf hoffen, dass man zu denjenigen Glücklichen gehört, die auf die Therapie gut ansprechen. Wichtig zu wissen ist, dass die Untersuchungen und in der Regel die Behandlungen bei Menschen erfolgen, die zum Beispiel auf Baclofen- und Tizanidin-Therapie nicht angesprochen hatten. Wenn ihr mein Interview mit Viviane gehört haben solltet oder eine wilde Jugend durchlebt habt, dann ist euch sicher bewusst, dass es noch ganz andere Applikationsarten von Cannabinoiden gibt als das Mundspray. Und dass der Wirkstoff auch in ganz anderen Formen zu haben ist. Natürlich bin ich in der Sprechstunde auch vielen Patientinnen und Patienten begegnet, die ihre eigenen Wege gegangen sind, um sich mit Cannabinoiden für Schmerzen und Spastik zu helfen. Und grundsätzlich halte ich nichts davon, das aus ärztlicher Sicht irgendwie schief zu beäugen oder gar zu verurteilen. Viele Betroffene fühlen sich von ihren Behandlern maximal stigmatisiert und als Junkies abgestempelt. Aber grundsätzlich gilt meiner Meinung nach der Spruch, wer heilt, der gewinnt. Wenn es hilft und, wichtiger Zusatz, wenn sich die Nebenwirkungen und das Suchtpotenzial ausbalancieren, dann ist es als großer Erfolg zu werten, wenn sich jemand mit Joints gegen Spastik hilft. Und das vor allem, wenn mit Tablettentherapien ein frustraler Therapieversuch nach dem anderen geschieht oder Betroffene mit ihren Beschwerden im Stich gelassen werden. So viel zu meiner Meinung, aber natürlich wird das so nicht in den Leitlinien abgedruckt, denn natürlich gibt es auch bei solchen Eigentherapien keine strukturierten Untersuchungen und damit keine direkte Evidenz. Mal sehen, was die Zukunft bringt, wo wir jetzt ja die politisch angedachte Legalisierung im Blick haben. Zuletzt möchte ich noch ein paar Worte über Botox verlieren. Botulinumtoxin hat sich in den letzten Jahrzehnten zunehmender Beliebtheit nicht nur im ästhetischen Bereich, sondern auch in der Neurologie erfreut. Und zwar in unterschiedlichsten Feldern. Klassischerweise bei der Behandlung von muskulärer Überaktivität, wie bei der Dystonie oder eben auch der Spastik, aber dann auch bis hin zur Behandlung von unterschiedlichen Kopfschmerztypen, wie zum Beispiel der Migräne. Botulinumtoxin, das ist der Wirkstoff, ist ein Molekül, was an der Übertragung der Signale von Nerv zu Muskel ansetzt, also diese eben hemmt. Man kann es auch als Gift bezeichnen, da es in hohen Dosen zu Atemlähmung und damit zum Tod führen kann. Aber bei der Botox-Behandlung kommen eben kleine Dosen zum Einsatz, die, und das ist wichtig zu verstehen, genau dort hingebracht oder besser hingespritzt werden, wo die Wirkung erwünscht ist. Sei es eben im Kopf-Nacken-Bereich, wie bei der Kopfschmerzbehandlung, oder in die Blasenwand bei der Überaktivität der Harnblase. Bei der Spastik nun speziell ist eine häufige Anwendung die Applikation in die Oberschenkelinnenseite bei einer Adduktorenspastik, also einem krampfhaften Zusammenziehen der Beine, was einige Betroffene haben. Eine Injektion mit Botox hält in der Regel ca. 3 Monate an und muss dann wieder erneuert werden. Die häufigsten Anwendungsfälle sind bei der MS Spastik einerseits, also der Einsatz bei lokal begrenzten, ausgeprägten Spastiken oder eben der Einsatz in der Harnblase bei überaktiver Harnblase. Grundsätzlich geht es eben eher um schwergradige Ausprägungen und fehlendes Ansprechen auf Tabletten- oder Spraytherapien. Also ähnlich wie bei der Baclofen-Pumpentherapie. Die Injektion in die Harnblase macht übrigens die Urologie und nicht die Neurologie, weil man mit einem Katheter arbeiten muss, der in die Blase vorgeschoben wird und durch den dann die kleinen Injektionen in den Muskel gemacht werden. Es gibt übrigens noch weitere Medikamente, die in Einzelfällen eingesetzt werden, wie zum Beispiel Gabapentin, das auch ein typisches Medikament für neuropathische Schmerzen ist. Aber ich wollte mich heute auf die häufigsten und etabliertesten Behandlungsmöglichkeiten konzentrieren, damit ihr hierfür erst einmal einen gewissen Überblick bekommt. Ich hoffe, das ist mir zumindest einigermaßen gelungen und damit wären wir eigentlich auch schon am Ende angekommen mit der Miniserie Spastik. Es war mir ein großes Anliegen, euch viel Hintergründe zu diesem etwas seltsamen Thema zu geben und eine Anleitung, wie ihr darüber mit euren Behandlerinnen und Behandlern diskutieren könnt. Sucht euch wirklich aktive Hilfe, wenn ihr merkt, dass etwas nicht stimmt. Ansonsten bleibt mir nur, wie immer, alles Gute zu wünschen, verliert nicht den Mut und die Energie und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Bis dann!